Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Weißt du, wenn wir hier in der Kanzlei am Konferenztisch sitzen und über IT-Recht sprechen, vergessen wir manchmal komplett, wie banal die Berührungspunkte im Alltag eigentlich sind.
Ja, absolut. Man tippt halt auf dem Smartphone auf einen Button, ein Ladesymbol dreht sich für den Bruchteil einer Sekunde.
Genau, und im Hintergrund wandern wir riesige Datenpakete durchs Netz. Die moderne App-Welt ist ja bis in den letzten Pixel darauf getrimmt, uns jegliche Schwere abzunehmen. Reibungslosigkeit ist sozusagen das oberste Designprinzip.
Alles fühlt sich total flüchtig an. Aber dieser Eindruck der völligen Leichtigkeit, das ist eigentlich ein Meisterstück des modernen Interaktionsdesigns.
Mhm.
Denn unter dieser polierten Oberfläche, da lauern juristische Mechanismen, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Und wenn diese bunte, reibungslose App-Welt, also wenn die mit voller Wucht auf das unerbittliche Fundament unseres bürgerlichen Gesetzbuchs prallt, dann wird es für die Betreiber oft richtig schmerzhaft.
Oh ja, das sehen wir ja ständig. Die Annahme, dass ein schneller Klick weniger rechtliche Bindungskraft hat als ein unterschriebener Papiervertrag, das ist wirklich eine der teuersten Illusionen der gesamten E-Commerce-Branche.
Definitiv.
Und das bringt uns auch direkt zum Kern unserer heutigen internen Kanzleibesprechung. Schön, dass du als stiller Beobachter heute wieder mit am Tisch sitzt. Wir haben nämlich eine wirklich intensive Fallbesprechung vor uns.
Richtig. Eine Besprechung, die unseren Beratungsalltag im E-Commerce und auch die rechtliche Architektur von digitalen Plattformen einfach perfekt beleuchtet.
Genau. Grundlage dieses Briefings heute ist eine brandaktuelle und extrem präzise Analyse unseres Kanzleichefs Rechtsanwalt Christian Kramarz.
Unser Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und natürlich für IT-Recht.
Exakt. Er hat ein Urteil seziert, das, auf den ersten Blick eigentlich nach einer absoluten Lappalie aussieht. Aber in Wahrheit schickt das gerade Schockwellen durch die gesamte Tech-Branche.
Wir sprechen hier über ein wegweisendes Urteil des Kammergerichts Berlin vom 24. Juni 2026. Das Aktenzeichen lautet 23 UKL 226, falls du dir Notizen für deine eigenen Akten machen möchtest.
Worum ging es da genau?
Es geht um eine Klage gegen die Lieferando-Betreiberin, also die Y.Your Delivery GmbH. Und im Zentrum steht ein scheinbar marginales Problem, nämlich ein einbehaltenes digitales Trinkgeld bei einer stornierten Essensbestellung.
Das klingt erstmal wirklich wie eine Kleinigkeit.
Ist es aber nicht. Unsere Aufgabe heute ist es aufzudröseln, warum dieses einbehaltende Trinkgeld nicht nur ein kleines Ärgernis für den Besteller ist, sondern juristisch hochgradig toxisch.
Wir werden also sehen, was dieses Urteil für das gesamte AGB-Recht bedeutet. Und warum Softwarearchitekten plötzlich anfangen müssen, dicke juristische Kommentare zu lesen.
Genau. Um das aber in seiner vollen Tragweite zu durchdringen, sollten wir das formelle Gerichtsverfahren vielleicht kurz beiseite legen. Lass uns das Szenario mal aus der Perspektive des Verbrauchers ansehen.
Gute Idee. Also stell dir folgende Situation vor. Es ist Freitagabend, du kommst nach einer erschöpfenden Arbeitswoche nach Hause, bist völlig erledigt.
Und es regnet wahrscheinlich in Strömen.
Natürlich regnet es. Du wirfst dich auf die Couch, öffnest deine Liefer-App und bestellst dir dein Lieblingsessen. Und weil du weißt, dass der Fahrer gleich durch dieses miese Wetter radeln muss, möchtest du ihm eine kleine Freude machen.
Die App bietet dir dann praktischerweise direkt an, das Trinkgeld bei der Online-Zahlung gleich mitzuerledigen.
Genau, dieser typische Klick. Du klickst auf 2 Euro Trinkgeld hinzufügen, der Gesamtbetrag wird von deinem Konto abgebucht und die Vorfreude auf die Pizza steigt.
Bis das Smartphone kurze Zeit später vibriert und dieser reibungslose Ablauf einfach in sich zusammenfällt. Das Restaurant storniert die Bestellung.
Die Gründe dafür können ja total vielfältig sein. Der Pizzateig könnte ausgegangen sein, der Fahrer hatte vielleicht eine Panne oder das System war schlicht überlastet.
Die Konsequenz bleibt aber immer dieselbe. Das bestellte Essen wird nicht geliefert.
Das ist ärgerlich, aber das passiert halt. Den Preis für das Essen, den bekommst du in solchen Fällen in der Regel anstandslos und automatisiert zurückerstattet.
Mhm. Aber das Problem beginnt dann beim Trinkgeld, richtig?
Exakt. Das Geld, das explizit und ausschließlich für den Boten gedacht war, das behält die Plattform plötzlich ein.
Wahnsinn.
Wenn man sich das in der physischen Welt vorstellt, wird diese Absurdität eigentlich sofort greifbar. Stell dir vor, du sitzt in einer Bar, bestellst beim Barkeeper einen aufwendigen Cocktail.
Okay.
Und du legst ihm direkt eine 2-Euro-Münze als Trinkgeld auf den Tresen.
Mhm.
Der Barkeeper streicht das Geld ein, dreht sich zu seinen Flaschen um, stutzt und sagt: Oh, sorry, wir haben gar keinen Gin mehr. Ich kann den Cocktail nicht machen. Hier sind die 10 Euro für den Drink zurück.
Und du steckst die 10 Euro ein und wartest natürlich auf deine 2 Euro Trinkgeld.
Genau. Aber der Barkeeper verschränkt die Arme und sagt eiskalt: Die behalte ich. Das ist jetzt schon in der Kasse verbucht. Das ist mir buchhalterisch jetzt viel zu kompliziert, das wieder herauszugeben.
Im echten Leben würde das ja quasi an Diebstahl grenzen. Niemand würde diese Begründung auch nur eine Sekunde lang akzeptieren.
Niemals.
Aber interessanterweise hat die Plattform vor Gericht exakt diese Verteidigungslinie gewählt.
Echt jetzt?
Ja, das Unternehmen berief sich auf die eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dort war sinngemäß eine Klausel versteckt, die besagte, dass ein online platziertes Trinkgeld nach der Bestätigung des Bestellvorgangs in der App nicht mehr erstattet oder zurückgegeben werden kann.
Und wie haben die das begründet?
Die Begründung war rein technischer und administrativer Natur. Die Anwälte des Unternehmens argumentierten wirklich mit der immensen Komplexität der eigenen IT- und Buchhaltungssysteme.
Warte mal, die haben sich allen Ernstes vor einen Richter gestellt und gesagt, unser Code ist so kompliziert geschrieben, dass wir das Geld der Leute leider behalten müssen.
In juristisches Vokabular verpackt, ja. Sie sprachen von, Zitat, mehraktigen digitalen Abwicklungsprozessen.
Wow.
Die These war, dass die buchhalterische Zuordnung und die anschließende Rückabwicklung dieser unzähligen Kleinstbeträge in den vollautomatisierten Systemen einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen würde.
Also eine Rückerstattung sei schlichtweg zu kompliziert und würde die betrieblichen Abläufe massiv stören.
Ganz genau. Das rief dann aber den Verbraucherzentrale Bundesverband, also den VZBV, auf den Plan.
Zum Glück, die sahen das nämlich genau wie unser fiktiver Barbesucher und reichten dann im März 2026 nach dem Unterlassungsklagengesetz Klage ein.
Und das Kammergericht Berlin machte dann auch relativ kurzen Prozess. Es gab bereits im April 2026 ein Versäumnisurteil, in dem die Klausel für unwirksam erklärt wurde.
Und im Juni folgte dann das endgültige Urteil.
Richtig. Die Richter folgten da einer Logik, die sich eigentlich aus dem ganz normalen, gesunden Menschenverstand ergibt. Wenn die Bestellung storniert wird, entfällt der Zweck des Trinkgelds komplett.
Ja klar, ein Trinkgeld ist ja kein abstraktes Geschenk an den Plattformbetreiber. Es ist die Honorierung einer ganz konkreten persönlichen Dienstleistung.
Exakt. Fehlt die Dienstleistung, fehlt die Geschäftsgrundlage für das Trinkgeld. Das Gericht stellte unmissverständlich klar, dass in dem Moment, in dem die Lieferung unverschuldet ausfällt, überhaupt keine Person mehr existiert, der diese Leistung noch zugutekommen könnte.
Und der Verbraucher hat folglich ein uneingeschränktes und absolut berechtigtes Interesse an der Rückzahlung seines Geldes.
Die Argumentation der Plattform wurde vom Gericht quasi als das entlarvt, was sie war. Der untaugliche Versuch, durch allgemeine Geschäftsbedingungen einseitig die eigenen Unternehmensinteressen, nämlich eine bequeme, unkomplizierte Buchhaltung, über die fundamentalen Rechte der Kunden zu stellen.
Aber das Verrückte ist ja nicht nur die Dreistigkeit, das Trinkgeld einfach behalten zu wollen.
Nein.
Nein, das wirklich Spannende für unsere Arbeit hier in der Kanzlei, das ist die juristische Methodik, mit der das Gericht diese AGB-Klausel in der Luft zerrissen hat.
Ah, jetzt kommen wir zum Eingemachten.
Genau. Lass uns mal von der Lebensrealität in die harte, abstrakte AGB-Kontrolle des BGB springen. Da gibt es diesen Mechanismus in § 305c Absatz 2 BGB.
Mhm. Den Grundsatz der sogenannten kundenfeindlichsten Auslegung.
Ja. Und ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich hätte mich verlesen. Ich meine, wenn wir Verbraucher schützen wollen, warum zwingt das Gesetz das Gericht dann dazu, eine Klausel maximal feindselig gegenüber dem Kunden auszulegen? Müsste das nicht kundenfreundlichste Auslegung heißen?
Ich weiß genau, was du meinst. Der Begriff wirkt auf juristische Laien in der Tat total paradox. Aber der dogmatische Mechanismus dahinter ist brillant und extrem wirkungsvoll.
Erklär mal.
Es geht hier um die Überprüfung unklarer oder mehrdeutiger Klauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn ein Unternehmen eine Regelung so formuliert, dass sie mehrere Interpretationen zulässt.
Also eine milde und eine extreme.
Genau. Eine milde Auslegung, die vielleicht noch gerade so legal wäre, und eine extreme, die den Kunden massiv benachteiligt. Und in so einem Fall darf das Gericht im Rahmen der AGB-Kontrolle eben nicht die milde Variante wählen.
Ah, jetzt fange ich an zu verstehen. Das Gericht wendet im Grunde eine Art Stresstest an.
Richtig.
Es nimmt die Klausel und interpretiert sie so negativ, so umfassend und so böswillig für den Kunden, wie es der Wortlaut gerade noch zulässt.
Exakt dieser Stresstest ist es. Das Kammergericht hat sich die Klausel angesehen, also dieses Trinkgeld wird nicht erstattet, und sie kundenfeindlichst ausgelegt.
Das bedeutet dann konkret?
Das bedeutet, die Klausel wird so gelesen, dass das Trinkgeld in absolut gar keinem denkbaren Fall erstattet wird.
Nicht bei einem Fehler des Restaurants?
Nein. Nicht bei einem Systemabsturz der Plattform. Nicht einmal, wenn der Fahrer das Essen absichtlich in den nächsten Graben wirft.
Wahnsinn.
Und wenn die Klausel in dieser maximal extremen, kundenfeindlichsten Lesart gegen geltendes Recht verstößt, dann ist sie komplett unwirksam und fällt restlos aus dem Vertrag.
Das zwingt die Unternehmen also präventiv dazu, ihre AGB glasklar, unmissverständlich und wirklich trennscharf zu formulieren, oder?
Ganz genau. Damit sie gar nicht erst in den Verdacht so einer extremen Auslegung geraten.
Das ist wirklich ein geniales juristisches Werkzeug.
Gut, das ist also der Prüfungsmaßstab gewesen. Das Kammergericht hat die Klausel auf die Streckbank gelegt.
Mhm. Aber gegen welches materielle Recht hat sie denn nun konkret verstoßen? Also wo im BGB steht, du darfst das Trinkgeld nicht behalten?
Dafür müssen wir ziemlich tief in das Schuldrecht eintauchen. Genauer gesagt in die Paragraphen 662 fortfolgende des BGB. Wir betreten jetzt das Feld des Auftragsrechts und des Treuhandverhältnisses.
Treuhand?
Ja, wenn du über eine App Geld bezahlst, das nicht für die Plattform selbst, sondern explizit für einen Dritten, in diesem Fall den Fahrer, bestimmt ist, dann agiert die Plattform rechtlich gesehen lediglich als Treuhänderin.
Okay, warte.
Zwischen dir und der Plattform entsteht ein, und das ist jetzt so ein richtig schöner juristischer Begriff, ein unentgeltliches Geschäftsbesorgungsverhältnis.
Da muss ich sofort reingrätschen. Ein formelles Treuhandverhältnis.
Ja.
Wenn ich das Wort Treuhänder höre, dann denke ich an millionenschwere Immobilientransaktionen, an Notaranderkonten, an Unternehmensverkäufe. Du willst mir jetzt sagen, dass wir jedes Mal, wenn wir abends müde auf dem Sofa 2 Euro in einer App antippen, dieselbe massive juristische Maschinerie in Gang setzen?
Das klingt für einen simplen Klick auf dem Handy vielleicht völlig überzogen, aber ja.
Das ist doch verrückt.
Es mag überzogen klingen, aber das ist genau die gewollte Abstraktion unseres Zivilrechts. Das BGB unterscheidet in seiner dogmatischen Grundstruktur eben nicht zwischen dem Notar, der 5 Millionen Euro für einen Hauskauf verwaltet, und der App, die 2 Euro für den Pizzaboten entgegennimmt.
Das Gesetz ist da quasi blind für die Summe?
Absolut. In beiden Fällen vertraut eine Partei einer anderen Partei Vermögenswerte an, mit dem strikten Auftrag, diese an einen bestimmten Dritten weiterzuleiten oder für einen ganz spezifischen Zweck zu verwenden.
Das ist krass.
Und genau diese Diskrepanz, also auf der einen Seite die gefühlt völlig banale, spielerische App-Nutzung und auf der anderen Seite das extrem strenge Treuhandrecht des BGB, das ist die große Stolperfalle, über die Plattformbetreiber regelmäßig stürzen.
Weil die ihre Apps von UX-Designern entwerfen lassen, richtig?
Genau, Designer, die nur auf Reibungslosigkeit achten. Aber sie vergessen dabei, dass im Backend die strengen Pflichten eines Treuhänders programmiert werden müssen.
Das ändert den Blickwinkel natürlich komplett. Wenn ich der Treugeber bin und die Plattform mein Treuhänder, dann bin ich ja eigentlich der Chef in diesem Verhältnis. Ich erteile ja einen Auftrag.
Richtig. Und als Auftraggeber bist du nach § 671 Absatz 1 BGB berechtigt, diesen Auftrag jederzeit zu widerrufen.
Und wenn ich das tue?
Wenn der Auftrag widerrufen wird oder wenn der Zweck des Auftrags schlichtweg entfällt, wie hier, weil das Essen aufgrund der Stornierung niemals geliefert wird, dann löst das eine sofortige gesetzliche Rechtsfolge aus.
Welche genau?
Es entsteht ein unbedingter Anspruch auf Herausgabe des Geldes nach § 667 BGB. Die Plattform ist gesetzlich verpflichtet, dir das anvertraute Gut herauszugeben, sobald der Zweck der Treuhand wegfällt.
Verstehe. Und die Lieferplattform hat dann durch ihre AGB-Klausel im Grunde versucht, diesen gesetzlichen Herausgabeanspruch so heimlich, still und leise durch die Hintertür abzubedingen.
Genau das haben sie versucht. Sie wollten den Paragraphen 667 BGB in ihrem Systemen einfach ausknipsen.
Was uns dann unweigerlich zu Paragraph 307 Absatz 1 Satz 1 BGB führt, oder?
Zur unangemessenen Benachteiligung, ganz genau. Eine Vertragsklausel, die dein gesetzliches Recht auf Rückforderung in so einem Treuhandverhältnis kategorisch ausschließt und das, obwohl die vertragliche Hauptleistung schuldlos gar nicht erbracht wurde, die benachteiligt dich als Vertragspartner unangemessen.
Das Gericht hat diese Klausel also zerrissen.
Und zwar völlig zu Recht. Das Gericht hat dabei einen Grundsatz formuliert, der für unsere tägliche Beratungspraxis hier in der Kanzlei wirklich essentiell ist. Die Eigeninteressen eines Plattformbetreibers an bequemen, vereinfachten und automatisierten Buchungsabläufen stehen niemals unter gar keinen Umständen über den berechtigten rechtlichen Interessen der Verbraucher.
Dammt, die Klausel war wohl doch zu hart formuliert.
Mhm.
Kann er dann vor Gericht nicht einfach argumentieren, liebes Gericht, okay, wir sehen ein, dass wir das Geld nicht behalten dürfen, wenn die Bestellung storniert wird, aber lasst uns die Klausel doch wenigstens für die Fälle retten, in denen wir das Trinkgeld schon technisch auf das Konto des Boten durchgeleitet haben. Da können wir es ja wirklich nicht mehr zurückholen.
Das ist ein sehr beliebter Versuch.
Gibt es da im deutschen Recht keinen Mittelweg? Kann der Richter die AGB-Klausel nicht einfach mit so einem roten Stift auf ein faires, legales Maß zusammenstreichen?
Dieser Versuch, eine unwirksame Klausel im Gerichtssaal noch irgendwie zu reparieren, das ist tatsächlich der absolute Reflex vieler Unternehmensanwälte.
Das dachte ich mir.
Aber das deutsche AGB-Recht kennt hier absolut kein Erbarmen. Was du da gerade beschreibst, das nennt sich in der Jurisprudenz die geltungserhaltene Reduktion.
Geltungserhaltene Reduktion. Okay.
Und dieses Konzept ist im deutschen Recht strikt verboten. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte ist in diesem Punkt wirklich seit Jahrzehnten eisern.
Das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, das musst du mir genauer erklären. Das klingt fast so, als würde man bei einem Jenga-Turm einen einzigen falschen Holzblock herausziehen und anstatt, dass der Turm nur ein bisschen wackelt, zwingt das Gericht einen dazu, den ganzen Turm sofort komplett einzureißen.
Die Jenga-Analogie, die trifft den Kern der Sache eigentlich perfekt. Wenn eine AGB-Klausel wegen unangemessener Benachteiligung unwirksam ist, fällt sie vollständig und ersatzlos weg.
Komplett weg.
Ja, der Richter nimmt keinen Rotstift in die Hand, um die Klausel irgendwie auf ein gerade noch zulässiges Maß herunterzudampfen. Die Klausel stirbt als Ganzes.
Aber warum ist man da so streng?
Die Logik dahinter ist eine ganz starke Abschreckungswirkung. Würden die Gerichte unzulässige Klauseln einfach reparieren, dann hätten Unternehmen überhaupt keinen Anreiz mehr, sich bei der Formulierung ihrer AGB Mühe zu geben.
Ah, ich verstehe.
Sie würden die Klauseln dann absichtlich extrem weit und verbraucherfeindlich fassen.
Genau.
Fällt es niemandem auf, gewinnen sie. Klagt jemand, naja, dann passt der Richter die Klausel eben auf das maximal zulässige Maß an. Das Unternehmen hätte überhaupt kein Risiko.
Und durch dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip trägt dann allein der Verwender der AGB das volle Risiko einer fehlerhaften Formulierung.
Exakt. Wer den Bogen in seinen AGBs auch nur einen Millimeter überspannt, der verliert den gesamten vertraglichen Schutzschild.
Das ist wirklich ein enormer Hebel. Und da ich als einzelner Verbraucher wegen 2 Euro Trinkgeld sicherlich nicht durch die Instanzen bis zum Kammergericht ziehe, da kommt dann wahrscheinlich das Verbandsklagerecht ins Spiel, oder?
Richtig. Der Gesetzgeber weiß ja ganz genau, dass es bei solchen Kleinstsummen ein massives strukturelles Vollzugsdefizit gibt. Deshalb räumt das Unterlassungsklagegesetz qualifizierten Verbraucherverbänden, wie eben dem VZVB, über § 1 UKLAG das Recht ein, stellvertretend gegen solche AGB-Verstöße vorzugehen.
Der Verband klagt also nicht auf die Herausgabe der 2 Euro.
Nein, er klagt auf Unterlassung der Nutzung der gesamten Klausel.
Verstehe.
Flankiert wird das dann oft noch durch Ansprüche auf Ersatz von Abmahnkosten nach § 13 UWG, also dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da gibt es noch ein wichtiges prozessuales Detail, das Rechtsanwalt Kramarz in seiner Analyse besonders hervorhebt.
Welches ist das?
Seit der jüngsten Reform des Verbandsklagerechts sind für solche Klagen nun direkt die Oberlandesgerichte in erster Instanz zuständig. In Berlin ist das traditionell das Kammergericht.
Das beschleunigt die Verfahren dann wahrscheinlich enorm und sorgt schneller für Rechtssicherheit.
Ganz genau.
Okay, wir haben die juristische Mechanik jetzt tiefgehend seziert. Vom Sachverhalt über die kundenfeindlichste Auslegung bis zum Alles-oder-Nichts-Prinzip.
Mhm.
Lass uns den Blick mal weiten und auf die strategischen Implikationen schauen, die diese Kanzleibesprechung für unsere Arbeit hervorbringt. Was ist die große Lektion für die Tech-Welt? Denn wir alle wissen ja, es geht hier schon lange nicht mehr nur um die 2 Euro für den Pizzaboten.
Das ist der absolut entscheidende Punkt. Die Implikationen dieses Urteils, die strahlen massiv über dieses isolierte Thema Trinkgeld hinaus.
Inwiefern?
Dieses Urteil ist im Grunde eine juristische Blaupause für nahezu alle digitalen Treuhand- und Vorabzahlungssysteme. Denk mal an Plattformen, die mit digitalen Gutscheinen arbeiten.
Stimmt.
Denk an E-Scooter-Apps, die Kautionen oder Pfandbeträge einbehalten.
Oh ja.
Oder denk an Servicegebühren, Vorauszahlungen oder sogenannte In-App-Wallets, bei denen Kunden Guthaben aufladen, das von der Plattform dann treuhänderisch verwaltet wird. In all diesen Fällen greift exakt die Logik dieses Urteils vom Kammergericht.
Wahnsinn! Und genau hier wird es ja für unsere Mandanten richtig kritisch. Wir befinden uns exakt an dem Schnittpunkt, an dem geschriebener Code auf das gute alte BGB trifft.
Ja.
Ich höre in Meetings mit Startups so oft diesen einen Satz. Wir können das Geld nicht erstatten, das System gibt einen Refund an dieser Stelle im Prozess einfach nicht her. Das würde unsere gesamte Datenbankarchitektur durcheinander bringen.
Oh ja, den Satz kenne ich auch zu gut.
Aber dieses Urteil sagt in brutaler Klarheit, das Gesetz diktiert die Architektur, nicht eure API.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Technische Hürden in der Softwarearchitektur sind vor einem deutschen Zivilgericht schlichtweg keine zulässige Ausrede für die Benachteiligung der Kundschaft.
Da gibt es also keinen Spielraum.
Null. Automatisierte Bezahlabläufe, so komplex sie im Hintergrund auch sein mögen, die müssen das zwingende Gesetzesrecht einfach abbilden. Wer Gelder treuhänderisch hält, der muss den gesetzlichen Rückzahlungsanspruch technisch absolut sauber abbilden können, für den Fall, dass die Hauptleistung nicht erbracht wird.
Und wenn die Software das nicht kann?
Dann ist nicht das Gesetz falsch, sondern die Software mangelhaft. Ganz einfach.
Das bedeutet dann aber auch, dass Entwicklerteams nicht einfach so neue Features ausrollen können, ohne dass vorher die juristischen Leitplanken geprüft wurden.
Richtig.
Ein agiles Software-Update ohne vorherige rechtliche Prüfung der AGB und der dahinterliegenden Zahlungsprozesse, das ist ja ein unkalkulierbares unternehmerisches Risiko.
Ein Risiko, das im schlimmsten Fall wirklich existenzbedrohend sein kann, vor allem wenn massenhafte Rückforderungen oder teure Verbandsklagen die Folge sind. Und genau deshalb ist die tiefe Expertise von Rechtsanwalt Kramatz für unsere Kanzlei auch so extrem wertvoll.
Absolut.
Es reicht heute einfach nicht mehr, sich AGBs aus irgendeinem Baukasten zusammenzukopieren. Es geht um die rechtssichere Gestaltung und die permanente juristische Begleitung von hochkomplexen digitalen Bestellstrecken.
Egal, ob es um die AGB-Prüfung für eine neue SaaS-Plattform, die Strukturierung von Online-Shops oder die Abwehr von Abmahnungen durch Verbraucherverbände geht.
Genau. Die Beratung muss beides abdecken. Sie muss das Recht und die technischen Implikationen verstehen. Wer diese Symbiose ignoriert, der serviert den Verbraucherverbänden die Unterlassungsklagen quasi auf dem Silbertablett.
Das hast du schön gesagt. Lass uns die Kernpunkte für dich, unseren Zuhörer, noch einmal prägnant zusammenziehen, bevor wir diese Kanzleibesprechung schließen.
Sehr gern.
Die Bequemlichkeit digitaler Vorabzahlungen, dieses reibungslose UI-Erlebnis, entbindet Plattformen nicht von grundlegenden Verbraucherrechten und schon gar nicht von strengen Treuhandpflichten. Das BGB gilt uneingeschränkt auch in der App.
Mhm.
Und unsaubere AGB-Klauseln, die technische Komplexität als Schutzschild nutzen wollen, die werden durch das Alles-oder-Nichts-Prinzip der geltungserhaltenen Reduktion restlos pulverisiert. Holt das Recht ganz an den Anfang eures Entwicklungsprozesses als fundamentale Vorgabe für die Datenbanken und nicht als lästigen Textbaustein kurz vor dem Launch.
Eine Zusammenfassung, die den Sachverhalt wirklich auf den Punkt bringt.
Ich möchte dich zum Abschluss unserer Besprechung noch mit einem Gedanken entlassen, der vielleicht auf den ersten Blick etwas provokant wirkt.
Oh, da bin ich gespannt.
Aber nach diesem Urteil ist dir eigentlich mehr als logisch. Wir haben heute gesehen, dass Gerichte technische Abläufe und Buchhaltungsprobleme als Ausrede für rechtliche Benachteiligungen nicht mehr tolerieren.
Richtig.
Wenn das so ist, dann drängt sich doch eine neue, gewaltige Frage auf. Werden wir in naher Zukunft erleben, dass Plattformen für das bloße Design ihrer User Interfaces, also für ihr UI und UX, haftbar gemacht werden?
Ah, okay.
Stell dir vor, eine App baut rechtlich saubere AGBs ein, hindert den Verbraucher aber durch sogenanntes Dark Pattern Design geschickt daran, seine Rechte auch auszuüben.
Das ist ein super spannender Punkt.
Wenn der Button 2 Euro Trinkgeld geben riesengroß, grün und animiert ist, aber der gesetzlich vorgeschriebene Button Auftrag widerrufen und Geld zurückfordern irgendwo blassgrau in einem Unter-Unter-Menü versteckt wird.
Klassisches Dark Pattern.
Und wenn die Gerichte die Softwarearchitektur regulieren, wird dann die bloße Pixelanordnung, also das Design der Plattform, die nächste große rechtliche Frontlinie im E-Commerce? Wird UX-Design bald justiziabel? Denke da mal drüber nach. Wir danken dir jedenfalls für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Teilnahme an dieser tiefgehenden Fallbesprechung.
Und wir hoffen, der Einblick in diese Schnittstelle von Recht und Code hilft dir bei deinen nächsten Projekten weiter.
Absolut.
Bevor wir den Konferenzraum aber endgültig verlassen, noch ein kurzer sachlicher Hinweis in eigener Sache, der die thematische Breite unserer Kanzlei auch nochmal unterstreicht.
Ja, bitte.
Die juristische Analyse beschränkt sich bei uns ja nicht nur auf das IT-Recht, sondern umfasst, wie erwähnt, auch tiefgreifend das Medienrecht. Ein hervorragender Beleg dafür ist ein anstehender Termin unseres Kanzleichefs.
Worauf spielst du an?
Am 22. Oktober 2026 hält Rechtsanwalt Christian Kramatz anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Fotoclub Darmstadt e.V. im Kennedy-Haus Darmstadt einen Vortrag. Das Thema lautet »Vom analogen Negativ zum digitalen Deepfake«. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist übrigens frei.
Ein wirklich faszinierendes Thema, das einmal mehr beweist, ob wir nun über jahrhundertealtes Treuhandrecht bei modernen Liefer-Apps diskutieren oder über die medienrechtlichen Herausforderungen durch KI-generierte Bilder. Die Technologie entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit, aber das Recht holt sie immer wieder ein.
So ist es.
Manchmal eben auch völlig unerwartet, ausgelöst durch einen flüchtigen Klick auf dem Smartphone an einem verregneten Freitagabend. Bis zur nächsten Kanzleibesprechung.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.